Gott ja, aber was ist mit den Kreuzzügen? Sicherlich seid ihr auch schon in Gesprächen auf dieses Argument gestoßen. Christlicher Glaube, Gott ja oder nein, Bibel und so weiter, ja, aber also ein Gott oder eine Kirche oder eine Christenheit, die sowas Blutiges und so ein Massaker veranstaltet hat wie die Kreuzzüge, das kann ja wohl nicht das Richtige sein. Und das haben wir alle vielleicht hier oder da schon erlebt. Und dann ist die Frage, wie antwortet man denn darauf? Wie reagiert man darauf? Wie kann man dann Leuten trotzdem Mut machen, an den christlichen Glauben sich zu binden, Christus nachzufolgen, Gemeinden oder Kirchen zu besuchen? Die Kreuzzüge sind also eine Hypothek des Christentums. Und wir müssen sehen, wie wir damit umgehen, wie wir darauf antworten, wie wir es einordnen. Als kleines Beispiel zeige ich euch mal hier aus Spiegel Geschichte. Da gibt es einen Beitrag und einen Podcast dazu. Die Kreuzzüge töten im Auftrag der Kirche. Und dann heißt es dort, höchstpersönlich entsandte Papst Urban II., die ersten Kreuzritter, im Auftrag des Herrn eroberten sie im 11. Jahrhundert Jerusalem, vertrieben die dort lebenden Muslime. Damit begann der Krieg der Kreuzfahrer. 200 Jahre lang metzelten sie im Namen Gottes alle nieder, die sie für ungläubig hielten und richteten Massaker an. Bis zu den Knien sollen ihre Pferde im Blut gestanden haben. Damit prahlten die Kreuzritter. Die Kirche sprach sie im Gegenzug von all ihren Sünden frei. Wie diese brutale Ausübung von einem Gewaltmonopol mit christlicher Nächstenliebe zusammengeht, das bleibt wohl das Geheimnis der geistlichen Elite in Rom. Immer wieder fand sie Bibelstellen, die ihre Kreuzzüge rechtfertigen sollten. Psalm 79 zum Beispiel, da ist von einer Verunreinigung des Tempels in Jerusalem die Rede, Gott solle deswegen Rache ausüben. Also wir sehen, wie das ganze Thema Psalmen und Rache bzw. Vergeltung jetzt hier im Kontext der Kreuzzüge wieder auftaucht und es geradezu genüsslich natürlich von Leuten wie den Spiegelredakteuren aufgegriffen wird, um genau das zu tun, was Stefan Felber auch schon gesagt hatte, humanistische Religionskritik zu üben und am Ende den christlichen Glauben und die Kirche oder die Nachfolge Christi in Bausch und Bogen zu verwerfen und zu sagen, wir haben schon recht mit unserem Weg des Zweifels am christlichen Glauben und des Verwerfens der Bibel und eines atheistischen, humanistischen, aufgeklärten Weg. Also die Kreuzzüge sind dann ein gefundenes Fressen, um deutlich zu machen, der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist schon der richtige. Denn schaut euch das doch mal an, was die mit ihrer Bibel, ihren Psalmen und so weiter in ihrer Kirchengeschichte getan haben. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man recht schnell, dass das Ganze fast ja direkt und nur ausschließlich sich auf die Kreuzzüge bezieht und weniger auf den größeren Kontext, in dem dieses ganze Phänomen Kreuzzüge stattfindet. Das heißt, Differenzierung ist hier bei diesen Leuten nicht gefragt, sondern es wird auf diesen einen Punkt wird der Fokus genommen und anhand dieses einen Punktes wird das jetzt als Beleg genommen, um zu sagen, okay, dann brauchen wir uns mit dem christlichen Glauben auch nicht weiter zu beschäftigen. Ja, und deswegen ist es wichtig, die Kreuzzugsfrage, auch wenn man dann in Gesprächen ist, in einen größeren Kontext zu stellen. Und das wollen wir jetzt miteinander tun. Was war ein Kreuzzug? Da gebe ich euch einfach mal die Definition von Jonathan Riley Smith, der aus England kommt, an der University of London gelehrt hat. Und der Experte schlechthin für die ganze Kreuzzugsthematik ist. Ein Kreuzzug war ein heiliger Krieg, der zur Wiedererlangung christlicher Besitzrechte oder zum Schutz der Kirche oder der Christen gegen diejenigen ausgetragen wurde, die als äußere oder innere Feinde der Christenheit angesehen wurden. Also das ist mal eine Definition. Ich gebe auch noch eine andere von dem Historiker Jaspert. Es werden unter Kreuzzügen alle von Päpsten ausgerufene und mit der Zusage eines Ablasses ausgestattete Kriegszüge gegen Feinde des Glaubens und der Kirche verstanden. Wir sehen, wie sich das hier jetzt schon etwas mehr spezifiziert und konzentriert auf die katholische Kirche. Das heißt, sie sind von Päpsten ausgerufen worden und sie sind auch mit der Zusage eines Ablasses versehen worden, was ja nicht ganz unwichtig ist. Dann gibt es noch von Runciman, auch ein Historiker, der über die Kreuzzüge ein gutes Buch geschrieben hat. Die Praxis der christlichen Wallfahrt, also dass die Christen eigentlich von Anfang an angefangen haben, die Wallfahrt nach Jerusalem zu begehen, um dort dann an den heiligen Städten zu beten, die hat sich jetzt verbunden. Ich lese mal weiter vor. Die Praxis der christlichen Wallfahrt, man kann sagen ab der konstantinischen Wende, nach Jerusalem verband sich mit dem bewaffneten Kampf zur Verteidigung der Christenheit. Also der Wallfahrtsgedanke, man macht Wallfahrt nach Jerusalem zum Beten. Das hat man jetzt verbunden mit dem bewaffneten Kampf zur Verteidigung der Christenheit. Und entstanden, so Runciman, war die Idee in der erfolgreichen Abwehr und den Rückeroberungskämpfen der Iberischen Halbinsel, die die Muslime ja erobert hatten. Und dann hat man ja dort gekämpft. Und da ist das erste Mal, diese Zusage von Heilsversprechen mit dem Aufruf zum bewaffneten Kampf in gewisser Weise für die Kirche bewährt. Man hat gemerkt, ey, das funktioniert, da lassen sich Ritter mobilisieren, um gegen die Muslime zu kämpfen, und man hat es mit den Jahren ja geschafft und Jahrzehnten die Iberische Halbinsel wieder, frei zu bekommen und den Islam wieder zurückzudrängen. Also so Runciman, die Praxis der christlichen Wallfahrt verbindet sich mit den bewaffneten Kämpfen, von denen man gemerkt hat, aha, das funktioniert in der Reconquista, und das wenden wir jetzt auch auf den Osten an, auf die Ostgrenze, wo der Islam auch einen massiven Druck, kam ja eben nicht nur über Nordafrika und Spanien an die Pyrenäen ran, sondern er kam ja dann auch sowieso über den Bosporus und drückte in Richtung Europa. Schauen wir uns zuerst einmal die Kreuzzüge im Licht der Bibel an. Und das, denke ich, ist, wenn wir dann über diese Frage sprechen mit Leuten und darüber ins Gespräch kommen, diskutieren, ein ganz wichtiger Punkt. Dass man das erstmal in einem biblischen Zusammenhang sieht. Und da finde ich das ganz wichtig zu erkennen, wann war der erste Kreuzzug? 1096 nach Christus geht die Kreuzzugsbewegung überhaupt erst los. Ja, da liegen ja schon 1000 Jahre Christentum dazwischen. Christus ist 30 nach Christus gekreuzigt. Hier haben wir die konstantinische Wende, hier haben wir den Tod Mohammeds, und dazwischen liegen 1000 Jahre Kirchengeschichte. Und daran schon allein wird deutlich, okay, das kann jetzt nicht etwas sein, was ursächlich aus dem christlichen Glauben kommt, sondern es ist eine viel spätere Entwicklung. Und das ist mal das Erste, was man dann sagen muss oder sagen kann, sagen, ja, hast du es mal überlegt, wie weit das eigentlich entfernt von Christus ist? Allein zeitlich, historisch, abgesehen vom Inhaltlichen. Das wäre dann das Nächste, dass Christus ja etwas ganz anderes getan hat und gelehrt hat. 1. Petrus 2, Abvers 21, denn dazu seid ihr berufen, also alle, die Jesus nachfolgen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fußstapfen stapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Christus gekreuzigt für unsere Sünden. Und damit hat er uns ein Vorbild hinterlassen. Wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Und damit ist es ganz klar, die Ritter Christi haben einen Auftrag. Und das ist genau in dieser Nachfolge Christi zu laufen. Da gibt es kein Drumherumreden. Und das galt auch für 1000 Jahre. Und wenn es nach 1000 Jahren anders ist, dann muss das möglicherweise andere Gründe haben als das, was der Spiegel uns da versucht zu suggerieren. Dann können wir ja das Christentum insgesamt auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Nein, so einfach ist das nicht. Ja, was ist denn das Wesen des Reiches Gottes? Und das sagt Jesus ja in aller Deutlichkeit vor Pilatus, vor seiner Kreuzigung. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Wenn Jesu Reich ein Reich von dieser Welt wäre, würden seine Jünger für ihn kämpfen. So wie Mohammeds Jünger das tun. Weil das Reich, das sie bauen, ein Reich von dieser Welt ist. Deswegen braucht es das Schwert. Das Reich Christi ist nicht von dieser Welt. Deswegen braucht es das Schwert nicht. Kann es nicht gebrauchen. Zumindest nicht für die Jünger Jesu und nicht zur Ausbreitung des Reiches Gottes. Also in Klammern, es gibt ja auch Römer 13, da ist sehr wohl von einem Schwert die Rede. Aber das ist dem Staat gegeben. Wir kommen später dazu. Das heißt, das, was Stefan Felber auch schon angesprochen hat, das, was er auch in seinem Buch behandelt, die Frage der Trennung von Staat und Kirche und wie das eine sich zum anderen verhält, ist voll mittendrin hier in dieser Thematik. Ja, genau das sind die Themen, die auch damals letztlich dazu geführt haben, dass die geistlichen Oberhäupter, in diesem Fall der römisch-katholischen Kirche, die Päpste, sich Dinge angemaßt haben, die nicht ihnen zustanden. Das heißt, ein geistliches Schwert ja, aber ein eisernes Schwert eben nicht in der Hand der Kirche. Das waren die Fragen, die Gregor den VII., der vor der Kreuzzugszeit Papst ist, Investiturstreit, diese Fragen, wer hat denn auch in weltlichen Belangen, in staatlichen Belangen das letzte Wort? Und die Kirche hat unter ihren Päpsten auch dafür gekämpft, auch in den staatlichen und weltlichen Dingen auch dort das letzte Wort zu haben, nach der Logik, Jesus ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und deswegen haben wir auch die Oberherrschaft über alle Könige des Mittelalters. Nur daraus kommt dann auch irgendwann die Frage, wer hat denn dann die Schwertgewalt? Und da merken wir, wie hier es wieder zu dieser Vermischung von Kirche und Staat kommt, wo das eine Reich in das andere greift und sich Dinge nimmt, die ihm eigentlich nicht zustehen. Also Johannes 18, 38 ist ganz wichtig, um sich zurückzubesinnen und zu sagen, was ist denn das Reich der Kirche? Was ist denn das Reich Gottes? Es ist kein Reich dieser Welt. Und deswegen kann es nicht mit dem Schwert ausgebreitet oder verteidigt werden. Das funktioniert nicht. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir suchen nicht ein irdisches Jerusalem, sondern ein himmlisches Jerusalem suchen wir. Wir kämpfen für ein himmlisches, nicht für ein irdisches. Es geht auch nicht darum, einen dritten Tempel zu errichten. Ja, um das mal in unsere Zeit hineinzusprechen. Sondern es geht darum, den himmlischen Tempel zu finden, und das ist Christus. Das Evangelium ist gewaltlos und wird gewaltlos gelebt von Jesus, von seinen Aposteln. Und auch damals war da Desorientierung. Ja, hier ist das Bild, wie Petrus das Schwert nimmt oder das Messer und dem Malchus das Ohr abschneidet. Und was macht Jesus? Er fügt es wieder an. Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Genau das passiert dann mit den Kreuzzügen. Ja, die haben blutige Kämpfe und Schlachten geschlagen. Aber am Ende, im 13. Jahrhundert, erweist sich das Ganze dann als ein Todeskommando. Das geht komplett unter. Diese gesamte Kreuzzugsbewegung läuft letztlich ins Leere. Und Gott macht hier deutlich und setzt dem dann auch ein Ende. Ich denke, das ist auch ein richtendes Handeln Gottes, dass diese Kreuzzugsbewegung letztlich außer manchen Anfangserfolgen nie wirklich Frucht gebracht hat. Und das sich erfüllt hat, was hier steht. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen. Hättet ihr mal in die Schrift geschaut, da steht es nämlich. Zumindest nicht, um das Reich Gottes auszubreiten, um das Evangelium zu verteidigen. Nicht dafür. Das heißt, die Idee des Kreuzzuges ist spät. 1000 Jahre nach dem Abschluss der Offenbarung des Neuen Testaments. Und sie steht dem Evangelium diametral, sie steht dem Kreuz diametral entgegen. Das ist nicht, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, nehmt euer Kreuz, nehmt das Kreuz auf euch. Ja, das meinte er damit nicht. Das bedeutet Kreuz auf sich nehmen nicht. Und das ist ja das, was da auch gesagt und gelehrt wurde. Nehmt das Kreuz auf euch, heißt, man zieht sich das Kreuz an, den Mantel mit dem Kreuz drauf und zieht mit dem Schwert nach Jerusalem. Nein, das bedeutete es eben nicht. Und die ganze Kirchengeschichte bis dahin legt eben Zeugnis ab. Gerade die ersten 300 Jahre, in der die Kirche eine verfolgte Kirche ist und eben durch das Schwert getötet wird. Das ganze Martyrium, was die Christen erlitten haben, in der Zeit der Verfolgung, in den ersten 300 Jahren, macht deutlich, nein, das Wesen der Kirche muss sich vom Kreuz her abbilden und ableiten, und das bedeutet das Leiden derer, die dazu berufen sind, so zu leiden, wie Christus gelitten hat. Jetzt kommen wir zu den Kreuzzügen im Kontext der islamischen Expansion. Jetzt müssen wir eben doch feststellen, dass ja die Kreuzzüge nicht in einem Vakuum entstehen. Und das ist eben das Problematische bei der Darstellung vom Spiegel und von vielen anderen, die dieses Thema aufgreifen. Wenn man das heute irgendwo reproduziert findet, dann sieht man, es wird so getan, als ob wir hier eine Art Vakuum haben. Und der Islam wird immer so ein bisschen beiläufig erwähnt, ja, da waren auch Muslime und die bösen Kreuzritter haben jetzt gegen die Muslime gekämpft, ja, die da in Jerusalem und dort und dort und dort waren. Aber die Frage, warum die da waren und wie die da hingekommen sind, die wird, da wollen wir mal nicht so viel drüber reden. Aber gerade das muss man tun, um die Kreuzzüge eben in einem größeren Kontext zu verstehen. Anders als das Christentum, das einen Frieden predigte, welchen es nie zu verstiften vermochte, Runciman ist ein säkularer Historiker, ist trotzdem dieses Zitat sehr gut, trat der Islam ohne Scham mit dem Schwert bewaffnet auf. Also das fällt selbst den säkularen Historikern auf, dass hier doch ein fundamentaler Unterschied ist zwischen christlichem Glauben und christlichem Anspruch und dem Versuch, 1000 Jahre lang irgendwie Frieden hinzubekommen. Also das sehen die schon und sehen, dass der Islam das ganz anders handhabt. Nämlich, dass er von vornherein ohne Scham mit dem Schwert bewaffnet auftritt. Und dieser Kontext, der muss natürlich beachtet werden. Wir haben hier einen Abstand von 450 Jahren zum Tod Mohammeds. Also 1000 Jahre zur Kreuzigung Jesu und nur 450 Jahre zum Tod Mohammeds. Und das zeigt schon, die Kreuzzüge haben mehr mit dem Tod Mohammeds bzw. mit dem Islam zu tun, als mit dem Kreuz Christi. Die haben nämlich hier ihren Ursprung. Und man muss dieses Verhältnis sich genau angucken, um die Kreuzzüge zu verstehen. Und das wird eben meistens übersehen. Mohammed sagte: Mir ist geboten, die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen, es gibt keinen Gott außer Allah. Das ist aus den Hadithen. Mir ist geboten, die Menschen zu bekämpfen, bis sie sagen, es gibt keinen Gott außer Allah. Dieser Kampf dauert an, seit Mohammed. Und das ist der Kampf, in dem die Kreuzzüge jetzt als Phänomen in der Geschichte, auch der christlichen Geschichte, entstehen, woraus das herauswächst. Das ist das Klima, das ist das religiöse Klima, in dem der Kreuzzugsgedanke auf einmal anfängt, virulent zu werden. Dieser Zusammenhang ist wichtig. Und dann schauen wir uns an, was der Koran lehrt über die Anwendung von Gewalt. Sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlaget die Götzendiener, wo ihr sie findet, und packet sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. Natürlich ist für den strengen Moslem auch ein Christ, der an den dreieinigen Gott glaubt und ihn anbetet, auch ein Götzendiener. Weil die Anbetung Jesu ist die Anbetung eines Menschen. In anderen Worten, die Anbetung eines Götzen. In anderen Worten, diese Schwertverse passen auch auf die Christen. Sure 4, 89. Sie wünschen, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, und dass ihr ihnen gleich seid. Nehmt aber keinen von ihnen zum Freund, ehe sie nicht auswanderten in Allahs Weg. Und so sie den Rücken kehren, so ergreift sie und schlagt sie tot, wo immer ihr sie findet, und nehmt keinen von ihnen zum Freund oder Helfer. Sure 61, Vers 11. Glaubet an Allah und seinen Gesandten und eifert in Allahs Weg mit Gut und Blut. Das ist Dschihad, Auftrag zum Dschihad. Solches ist gut für euch, so ihr es wisset. Und Sure 358, und wahrlich, wenn ihr sterbet oder erschlagen werdet in diesem Kampf des Dschihad, werdet ihr zu Allah versammelt. Ja, das sind nur eine kleine Auswahl von den Schwertversen des Islams. Jetzt muss man wissen, jetzt, wenn man sich mit Muslimen unterhält, dass die sagen, ja, aber wir haben ja auch ganz friedliche Verse, die Religion kennt keinen Zwang und so weiter. Aber es gibt im Islam das sogenannte Abrogationsprinzip, und das bedeutet, dass die frühen friedlichen Verse durch die späteren Kampf- und Schwertverse abrogiert werden. Das heißt, die frühen, die kommen aus der mekkanischen Periode, und dann wandert Mohammed aus nach Medina, und ab da haben wir dann die Schwertverse, die aggressiv und brutal sind und Tötungsaufträge beinhalten. Die sind eben die späteren und abrogieren die friedlicheren. Das hört man in den Talkshows im Normalfall nicht. Wenn also irgendwelche Moslems dann von den friedlichen Versen des Islams sprechen, dass Gott ja barmherzig sei und so weiter. Dieses Abrogationsprinzip, das wird aber an der Al-Azhar-Universität in Kairo gelehrt und an all den anderen Ausbildungsstätten, und das wird in den Moscheen gelehrt, dass die Schwertverse eben die friedlichen Verse abrogieren. Also, wenn wir Gewalttexte im Alten Testament haben, ist ganz klar, dass sie immer vom Neuen Testament, vom Kreuz Christi her gelesen werden müssen. Die Gewalt löst sich im Kreuz auf und es kann nach dem Kreuz in keiner Weise mehr Gewalt aus der Gemeinde Jesu geben. Das schließt die Kreuzesnachfolge komplett aus. Das heißt, dieses Prinzip, das kennt der Islam eben gar nicht, sondern im Gegenteil wird dort die Gewalt als das herrschende Prinzip der Ausbreitung verstanden. Hierzu der Orientalist Dr. Hans-Peter Radatz. In keiner anderen Kultur, geschweige denn Religion, findet sich die Kodifizierung von Mord, Raub, Versklavung und Tributerpressung als religiöse Pflicht. In keiner anderen Religion findet sich die geheiligte Legitimation von Gewalt als Wille Gottes gegenüber Andersgläubigen, wie sie der Islam als integralen Bestandteil seiner Ideologie im Koran kodifiziert und in der historischen Praxis bestätigt hat. Nicht zuletzt findet sich kein Religionsstifter, dessen Vorbildwirkung sich wie bei Mohammed nicht nur auf die Kriegsführung, sondern auch auf die Liquidierung von Gegnern durch Auftragsmord erstreckte. Und wenn man Radatz in seinem Buch Vom Allah zum Terror, der Dschihad und die Deformierung des Westens liest, dann sieht man, dass das alles mit Quellen belegt ist. Und wenn man sich ein bisschen mit der islamischen Geschichte beschäftigt, dann weiß man auch, dass das die Realität ist. Hier als Beispiel aus der islamischen Geschichte, aus der islamischen Geschichtsschreibung, wo das auch gar nicht in irgendeiner Weise geleugnet wird oder verharmlost wird, sondern es wird da einfach ganz klar so beschrieben, wie das war. Also hier aus Das Leben Mohammeds von Ibn Hisham, ein arabischer Historiker. Als das Glaubensheer und ihre Helfer abzogen, ließ Mohammed die Juden in dem Hause der Tochter Al-Haritz, einer Frau von den Banu al-Najjar, in Medina einsperren. Dann begab er sich auf einen Platz, der noch heute der Marktplatz in Medina ist, und ließ dort Gruben graben. Dann ließ er die Männer der Banu Quraiza truppweise vorführen und vor den Gruben hinrichten. Es waren 600 bis 700 Mann, nach anderen Angaben 800 bis 900. Und dann geht es weiter. Die Quraiza fragten Ka'ab, als man die Männer in Abteilungen abführte, was nach seiner Meinung mit ihnen geschehe. Er antwortete: Werdet ihr niemals klug? Seht ihr nicht, dass die Abgeführten nicht wiederkehren? Bei Allah, sie werden hingerichtet. Das geschah nach der sogenannten Grabenschlacht im Jahr 627 nach Christus. Und Mohammed meinte, dass er das auf direkte Anweisung des Erzengel Gabriels tut. Frauen und Kinder wurden versklavt. Drei Juden haben dieses Massaker überlebt. Warum haben sie das Massaker überlebt? Weil sie zum Islam konvertiert sind. Und das ist genau das, was IS-Mörder heute machen. Sie fordern dazu auf: Beuge dich unter Allah und bekehre dich zum Islam. Wenn du das machst, gehst du frei aus, bist du einer von uns. Wenn du das nicht machst, so. Wo haben die ihr Vorbild? Hier. Der Koran sagt es und die islamische Geschichtsschreibung sagt es auch. Das ist der Kontext, in dem ein neues Klima entsteht, in dem die Kirche um eine Antwort ringt. Aber dazu jetzt mehr, denn das ist ja ganz am Anfang. Es folgt jetzt eine rasante Expansion. Atemberaubend. Hans Ebert Meyer, auch ein Historiker der Kreuzzüge: Schon bald nach Muhammads Tod hatte sich gezeigt, welch ungeheure politische Stoßkraft in der neuen Religion lag. Beflügelt von der Idee des Dschihad, des Heiligen Krieges, der sich von der christlichen Spielart grundlegend dadurch unterschied, dass er weder in der Theorie noch in der Praxis ein Verteidigungskampf, sondern vom ersten Moment an ein offensives Unternehmen war, stießen Araber in einer atemberaubenden Expansion nach Osten und Westen vor. Also auch hier wieder ein säkularer Historiker, der das ganz neutral, objektiv, historisch beobachtet. Und er sieht, hier ist ein ganz klarer Unterschied zwischen Islam und dem Christentum. Ja, die christliche Spielart, die sich grundlegend dadurch unterschied, dass er weder in der Theorie noch in der Praxis ein Verteidigungskampf, sondern vom ersten Moment an ein offensives Unternehmen war, also der Islam. So, und dann schauen wir uns jetzt in ganz kurzer Abfolge dieser atemberaubende Expansion des Islams vor. Also wir haben 622 nach Christus die Hijra von Mekka nach Medina, also Mohammed wandert aus von Mekka nach Medina. 632, Todesjahr von Mohammed, der Islam und Mohammed herrschen über ganz Arabien. Dann 635 nach Christus, Muslime erobern das christliche Damaskus. Dann das christlich-byzantinische Jerusalem durch Kalif Omar, 638 nach Christus, 642 Muslime erobern das christlich-byzantinische Alexandria, also sind wir in Ägypten, jetzt geht es nach Nordafrika, das christliche Barka in Libyen wird erobert, 45, 74 ein Angriff auf Konstantinopel wird abgewehrt, 710 nach Christus die letzte christliche Stadt Nordafrika, Afrikas wird erobert und damit ist Nordafrika islamisiert. 400 christliche Bistümer gab es zu diesem Zeitpunkt im Norden Afrikas. Das war durch die friedliche Ausbreitung des Evangeliums, war der Norden Afrikas komplett in großen Teilen christianisiert. Und es gab 400 Bistümer und es gab Kirchenväter wie Tertullian und Cyprian und Athanasius und Augustinus und das geht unter. Das verschwindet von der Bildfläche der Geschichte. 711 nach Christus, muslimische Heere überschreiten die Meerenge von Gibraltar, Beginn der Eroberung der Iberischen Halbinsel. Da wird dann beschwichtigend gesagt, ja, aber die wurden ja auch gerufen und so weiter. Also es wird relativiert, wo man kann. Fakt ist, diese Heere stoßen dann in den europäischen Raum hinein und beginnen mit der Eroberung der Iberischen Halbinsel. 713, Eroberung Barcelonas, Überschreitung der Pyrenäen. Dann Eroberung Narbonnes, Belagerung von Toulouse, 732 kommt jetzt diese große Schlacht und der Sieg Karl Martels bei Poitiers über die muslimischen Araber stoppt des Vormarsches des Islams in den Westen. Ich meine, das müssen wir uns mal klar machen, dass 732 ein ganz entscheidender Wendepunkt in der Geschichte ist, weil hier Europa noch einmal gerade so in gewisser Weise gerettet wurde, also Gnade Gottes, dass es hier nicht weiterging. Zunächst einmal. Dann 846, Plünderung der Kathedralen Petrus und Paulus in Rom durch muslimische Araber. Der Papst ist zeitweise dem Islam gegenüber tributpflichtig. 966, Verbrennung des Patriarchen Johannes auf den Scheiterhaufen durch Muslime in Jerusalem. 996 nach Christus, Zerstörung von St. Jakob zu Compostela, der nach Jerusalem und Rom drittwichtigsten Wallfahrtsstätte der Christenheit durch ein muslimisches Heer. Und wir sehen, wir nähern uns jetzt mehr und mehr dem Kreuzzugsdatum. Jetzt sind wir noch 100 Jahre entfernt. Und 1009 nach Christus, und das ist nicht zu unterschätzen, dieses Datum, der Fatimiden-Kalif, also aus Ägypten kommend, Al-Hakim, ordnet die systematische Zerstörung sämtlicher christlicher Heiligtümer, einschließlich der Grabeskirche in Jerusalem an. 30.000 Kirchen wurden damals in hasserfüllter Akribie geplündert oder zerstört. Das ist also auch wieder Radatz hier. Das hat Schockwellen nach ganz Europa hineingebracht, also auch ohne Internet, ohne Facebook und X, haben sich diese Nachrichten in ganz Europa verbreitet und haben eine Schockwirkung ausgelöst. Das heißt, man wusste, hier ist eine ganz, ganz große Gefahr im Verzuge. Das ist eine absolut grausame und aggressive Geschichte, die sich da vor unseren Toren ausbreitet und wir wissen nicht, was da kommt. Hier sieht man diese Expansionsgeschichte Arabien bis zum Tod von Mohammed in diesen Grenzen. Und dann breitet sich das hier erst einmal aus und dann in einer zweiten Welle hier nach Osten und hier nach Westen bis hier. Ja. Hier ist die Schlacht von Poitiers und dann ist das hier alles islamisch dann geworden. Jetzt geht es weiter. 1063 Ermordung des christlichen Königs von Aragon durch einen Moslem. Noch einmal eine Erschütterung geht durch Europa. Runciman. 1064 nach Christus Zerstörung der armenischen Hauptstadt Ani. Also das christliche Armenien, das erste christliche Staatswesen überhaupt, wird die Hauptstadt zerstört durch die muslimischen Seldschuken. Und 1071, die Byzantiner versuchen, das christliche Armenien zurückzuerobern. Der Versuch scheitert in der Schlacht von Manzikert, wird der byzantinische Kaiser Romanus IV. Gefangen genommen. Und hier nochmal Runciman. Die Schlacht von Manzikert war das entscheidende Unglück der byzantinischen Geschichte. Da wurde auch dem Letzten noch deutlich, wir müssen irgendwie Europa verteidigen gegen diese Macht, die so stark ist, dass sie möglicherweise auch Konstantinopel und damit auch den Zugang nach Europa knackt. Also da hat man gesehen, es ist also möglich, auch dass Konstantinopel fällt, was dann zwar erst 1553 geschieht, aber hier hat sich jetzt auf einmal die Möglichkeit eröffnet, wir sind hier alle nicht sicher. Und es braucht in irgendeiner Form offensichtlich auch eine militärische Antwort, siehe Karl Martell 700 Jahre oder einige hundert Jahre vorher, also 700. 32. Hier noch einmal ein Zitat von Dr. Hans-Peter Radatz, der diese ganzen Eroberungen folgendermaßen beschreibt. Und das ist auch ganz interessant, weil man ja oft hört davon, dass der Islam ja so tolerant gewesen sei. Das habt ihr sicherlich auch alle als Argument schon gehört und gelesen. Unter Stabilisierung ist in aller Regel eine nachhaltige Ausdünnung der Bevölkerung durch Massaker und Versklavung zu verstehen, deren Schockwirkung sicherstellte, dass die anschließenden Plünderungen nur noch auf stark verminderten Widerstand stießen. Auf dieser Basis wurden dann durchaus friedliche Tributverhandlungen durchgeführt, die dann im westlichen Islamdialog als Zeichen islamischer Toleranz gedeutet werden. Also wenn du erstmal eine riesige Menge von Leuten umbringst und dann mit den noch übrig gebliebenen Verhandlungen führst, dann kann das Ganze ganz tolerant aussehen, weil die machen dann keinen Mucks mehr. Mit beeindruckender Konsequenz entfaltete sich die Dynamik des Dschihad als ein Phänomen, das tötete, raubte, zerstörte und in den Opfern die Träger des Unglaubens beseitigte, die weder Anrecht auf Eigentum noch Leben hatten. Radatz kann für diese Begleiterscheinungen der islamischen Expansion nicht nur die Quellen christlicher, sondern auch islamischer Historiker aufführen. Das wurde dokumentiert. Er spricht von einem schleichenden Massenmord an den Christen in den eroberten Gebieten Nordafrikas, Kleinasiens, Nahe Osten und so weiter. Das heißt, das christliche Europa ist offensichtlich nicht einem toleranten Islam begegnet, so wie das heute gerne dargestellt wird. Ja, die kamen mit so viel Wissen und Mathematik und all diese Dinge, was einem dann da erzählt wird. Die haben das philosophische Erbe noch mitgebracht und wir haben davon ganz viel profitiert und die waren so tolerant. Und dann werden da so Einzelfänomene aus der Geschichte zitiert. Aber die ganze große Expansion mit all dem, was das bedeutete und das ganze Blut, was dabei geflossen ist, das wird alles an die Seite geschoben, ja. Darüber berichtet der Spiegel dann halt nicht. Und diese Einseitigkeit führt dazu, dass ein verzerrtes Bild entsteht. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Die Kreuzzüge als verspätete Reaktion auf die islamische Expansion. Dazu noch ein Zitat. Das hatte ich eben schon gebracht. Nee, hatte ich noch nicht gebracht. Ich muss mal gucken, ob ich das hier habe. Nein, habe ich nicht. Ich lese es euch vor. Hans-Ebert Meyer schreibt in seiner Geschichte der Kreuzzüge, man hätte erwarten sollen, dass Europa einig gewesen wäre, als es sich zu einem energischen Gegenstoß gegen die Muslime aufraffte, die vom 8. bis 10. Jahrhundert so viel Unglück über Europa gebracht hatten. Er spricht noch nicht mal vom Unglück über Nordafrika, den Nahen Osten und all die anderen Gebiete. Das ist hier gar nicht erwähnt, sondern nur das Unglück dann über das, was nach Europa getragen wurde. Man hätte erwarten sollen, dass Europa einig gewesen wäre, als es sich zu einem energischen Gegenstoß gegen die Muslime aufraffte. Es geht also um einen Gegenstoß. Es geht um eine Reaktion, nicht um eine Aggression, sondern es ist hier ein Versuch einer viel zu sehr verspäteten Verteidigung. Also Manzikert hat den Leuten die Augen geöffnet, hat auch den Führern Europas die Augen geöffnet. Wir müssen handeln. Die einzige Organisation, die wirklich in einer umfassenden Weise über ganz Europa Einfluss hatte, war die römisch-katholische Kirche. Insofern kann man, wenn man sich da mal ein bisschen in die historischen Kontexte hineinbegibt, verstehen, dass jetzt hier eine Art von Obrigkeit ist, die jetzt sagt, wir müssen das hier irgendwie verteidigen. Also um mal in das Denken dieser Zeit überhaupt etwas hineinzukommen, muss man sich das vor Augen führen. Welche große Organisation in der damaligen Zeit wäre dazu in der Lage gewesen, die verschiedenen kleinen, mini-kleinen Königreiche hier und da und so weiter zusammenzurufen, um sich gemeinsam aufzuraffen zu einem Gegenstoß, um Europa irgendwie zu verteidigen. Da kam tatsächlich nur der Papst in Frage und der tut es auch. Es kommen Gesandte aus dem Osten, von der schismatischen Kirche, der Ostkirche, die ja seit 1054 getrennt ist. Eigentlich geht das gar nicht, dass jetzt die Westkirche der Ostkirche hilft, aber die Not war halt so groß, dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt Hilfe aus dem Westen. Und hat Gesandte an den Papst gesandt und der hat jetzt dann eine Synode gebraucht, das Konzil von Clermont, 1095 nach Christus, und er ruft dort dazu auf, jetzt den bedrängten Christen im Osten, die durch den Islam in massive Bedrängnis geraten sind, ihnen dort zur Seite zu stehen. Er beschreibt die Not, die dort geschieht auf dieser Synode. Er beschreibt die Misshandlungen durch die islamischen Eroberer. Er beschreibt die Entweihung der Städten. Er zitiert Psalm 79, wo es eben genau darum geht, dass in Jerusalem das Heiligtum entweiht wurde und die Leichname der Juden, aber jetzt der Christen sozusagen dort herumliegen und nicht bestattet werden. Herr, schenke Vergeltung, ja. Und jetzt ruft aber der Papst dazu auf und sagt, ihr lieben Ritter Europas, ihr Adligen, ihr Burgherren, ihr Könige, anstatt euch selber die ganze Zeit an die Köppe zu gehen und eure eigenen Burgen zu belagern, guckt mal, der Feind ist draußen vor der Tür und jetzt fangt mal an der richtigen Stelle zu kämpfen. Ja, so hat er die Leute motiviert und beschreibt das Byzantinische Reich als ein Bollwerk gegenüber dieser islamischen Expansion, dass jetzt auch von uns, die wir davon profitieren, beschützt werden müssen. Ja? Also da kommen auch moderne Gedanken ins Spiel. Ja, wie ist das mit NATO und wer beschützt wen und so weiter. Ja? Also das war hier der Aufruf, wir profitieren von Byzanz, weil die eine starke Schutzmacht sind, ein Bollwerk. Aber jetzt müssen wir auch unseren Beitrag, wir Europäer müssen auch unseren Beitrag leisten, denn Amerika kann, Byzanz kann das nicht alleine, ja? Also um so ein bisschen die Zeiten miteinander zu verbinden. Dann war natürlich die Frage, sind die Stätten des Pilgerns in Jerusalem noch erreichbar? Die Pilger konnten nicht mehr durch, das war so unsicher geworden. Im Spiegel-Interview heißt es dann, ja, das war doch gar kein Problem, da gab es kein Problem, die konnten dahin pilgern und so weiter. War aber nicht so. Das war so unsicher, dass das ein Todesunternehmen war, dort runterzureisen. Man hatte natürlich vor Augen 1009 die Zerstörung der Grabeskirche und all der heiligen Stätten. Also man wusste, was Europa blüht, wenn das sich weiter in den Norden zieht. Ja, und dann kam es eben dazu, dass er diesem Ganzen jetzt einen religiösen Zündstoff beimischt und sagt, und wenn einer dort in wahrer Buße fällt, so darf er fest glauben, dass ihm die Vergebung seiner Sünden und die Frucht des ewigen Lebens zuteil werden wird. Also es geht um den Erlass der Sündenstrafen, also es geht nicht darum, das ewige Leben, den Himmel zu erwerben, den hatte man durch Christus, aber es geht um einen Ablass, der hier gewährt wird und eine Befreiung von Sündenstrafen, das muss man unterscheiden, aber das ist hier der Aufruf, also es wird schon eine Belohnung für die Ewigkeit in Aussicht gestellt, der irdische Besitz wird unter Schutz gestellt für die Kreuzritter. Man sollte sein Zeichen, das Kreuz als Zeichen auf sich nehmen, auf die Schilder nehmen, auf den Mantel nehmen. Und wir sehen das ja bis heute bei den verschiedenen Orden, beim Deutschen Orden oder Johanniterorden oder Malteserorden, dass diese Kreuze auch immer noch so verwendet werden. Aber das hatte damals natürlich auch, war das eben Zeichen, dass man sich auf den Kreuzzug begibt. Wer vorzeitig umkehrt, würde dem Kirchenbann verfallen. Man verabredet sich auf den 15. August, Maria Himmelfahrt, 1096 bei Konstantinopel, um dann von dort aus unter der Führung von Bischof Le Puy weiterzuziehen Richtung Jerusalem. Das Ziel, so Jonathan Riley Smith, die Christen im Osten von der Herrschaft der Moslems zu erlösen und das heilige Grab, also Jerusalem, zu befreien und natürlich auch die Ostgrenze zu schützen, damit man das Vordringen des Islams abwehren kann. Manzikert liegt gerade mal 20 Jahre zurück. Also die Gefahr war ganz vor Augen. So, und jetzt können wir, denke ich, relativ schnell hier einfach durch die Kreuzzüge durchgehen. Es kommt dann so zu verschiedenen Wellen von Kreuzzugsbewegung und erst die letzte Welle unter der Führung von adligen Rittern führt dann auch zum Erfolg, sodass 1099 Jerusalem erobert wird. Das ist sicherlich blutig zugegangen. Die Chronisten der damaligen Zeit beschreiben das sehr dramatisch, was natürlich auch der Spiegel auch gleich vorne anstellt. Also bis das Blut hat also da ganze Seen hinterlassen. Und das wird aber schon auch in Frage gestellt, ob das wirklich so gewesen ist. Natürlich ist eine Eroberung, ein Krieg immer eine blutige Geschichte, das will ich nicht kleinreden. Also es kommt zur Eroberung von Jerusalem 1099 nach Christus. Dann kommt es zum zweiten Kreuzzug, und zwar haben die Muslime die Grafschaft Edessa erobert und es kommt dann dazu, dass ein Kreuzzug unter der Führung von König Ludwig dem Siebten sich auf den Weg macht, aber sein Ziel nicht erreicht. Also hier haben wir schon so ein erstes Mal, dass das so richtig daneben geht. Der dritte Kreuzzug, der wird ausgelöst dadurch, dass Saladin diese Schlacht an den Hörnern von Hattin, das ist hier, siegt über die Kreuzfahrerstaaten und die Kreuzfahrerstaaten dann in die Hände Saladins fallen und auch Jerusalem am 2. Oktober 1187. Das heißt also eigentlich gerade 100 Jahre sozusagen nach der Eroberung Jerusalems fällt es wieder in die Hände der Muslime. Besonders betroffen macht die Menschen der endgültige Verlust der Reliquie des Kreuzes Christi. Also das war, das zeigt nochmal das Mittelalter, wie stark das sich auch an solchen Dingen festgemacht hat. Und das waren Informationen, die sind wie ein Lauffeuer durch ganz Europa gegangen. Und man dann wieder zu einer Kreuzzugsbegeisterung erwacht. Und es entsteht der dritte Kreuzzug, in dem Kaiser Barbarossa dann ertrinkt beim Durchschwimmen des Flusses Salef am 11. Juni 1190. Daraufhin brechen die Deutschen ihre Teilnahme an dem Kreuzzug ab und auch dieser Kreuzzug scheitert. Und dann kommt es noch zum vierten Kreuzzug, der dann komplett eine Katastrophe wird, weil man sich hier an Konstantinopel, die Kreuzzüge gingen ja durch Konstantinopel über den Bosporus nach genau ins heutige Anatolien und dann Syrien, Jerusalem. Und man ist einfach hier stehen geblieben aus verschiedenen historischen Gründen, wirtschaftlichen Gründen und so weiter, was da angeführt wird, hat man Konstantinopel, das christliche Konstantinopel angegriffen, überfallen, zerstört, geplündert und so weiter. Also ein Wahnsinn sondergleichen, das zeigt, wie absurd dieses ganze Kreuzzugsunterfangen gewesen ist. Man bedenke das Schisma, also die Kirchenspaltung 1054, also man hatte hier auch keine Gnade gegenüber diesen byzantinisch-orthodoxen Christen von Seiten des Westens. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass bis heute dieses Verhältnis auch angespannt ist. Vierter Kreuzzug. Ja, und damit ist eigentlich mit diesen vier Kreuzzügen, dann gibt es im 13. Jahrhundert, wird diese Katastrophe sozusagen noch vollendet mit weiteren, einem fünften Kreuzzug, einem sechsten Kreuzzug. Und dann gibt es Kreuzzüge gegen bestimmte Irrlehren, Albigenserkreuzzug in Frankreich, wo man diese Katharerbewegung, also auch Irrlehren dann mit dem Schwert und mit dem bewaffneten Kampf bekämpft hat. Und genau, dann verlagern sich die Kreuzzüge auch zum Teil in den Nordosten Europas unter Papst Gregor IX., also auch im 13. Jahrhundert. Geht es hier um den Abt der Weichsel, das Christentum war bis hierher gekommen, hier waren die Prutzen in diesem Bereich und das war noch nicht christianisiert, war noch nicht missioniert und dann hat man gesagt, wir wollen diese Gebiete für das Christentum erobern, wir wollen das Heidentum dort überwinden und man hat das eben, man hat jetzt die Kreuzzugsidee wiederum aus dem Nahen Osten genommen und hat das hier oben angewandt. Da ist der Deutsche Orden, der dann seine Kämpfe letztlich gemerkt hat, dass er dort unten nichts wird, wie all die anderen das auch gemerkt haben. Und die suchen sich neue Aufgabenfelder. Also ich verkürze das jetzt natürlich alles sehr stark. Und dann ist es hier mit einem Kreuzzugsaufruf dazu gekommen, dass man hier die Preußen, die Prutzen, die heidnischen Prutzen bekämpft hat. Diesen Aufruf können wir mal vorlesen. Bei Gott, dem Allmächtigen, ermahnen und ermuntern wir euch. Wir empfehlen es euch, zur Vergebung eurer Sünden hinzublicken auf die Liebe, mit welcher Christus euch geliebt und noch liebet und ihm etwas wiederzuleisten für alles, was er euch geleistet. Umgürtet euch mächtig und männlich mit dem Schwert im Eifer für Gottes Sache, die Unbill seines Namens zu rächen und eure Mitchristen aus den Händen der Heiden zu befreien, indem ihr hinzieht und handelt nach dem Rate der Ordensbrüder, also hier des Deutschen Ordens, auf das euch selbst ein ewiger Lohn werde, die Ungläubigen aber sich nicht ferner rühmen können, ungestraft den Namen Gottes zu befeinden. Also natürlich hat es an den Grenzen auch in beide Richtungen Gemetzel gegeben, aber hier wird nun auch wieder im Namen des Evangeliums ein Kriegszug ausgerufen und es kommt dann dazu, dass 20.000 Soldaten nach einigen Jahren, das dauert dann ja auch immer, bis diese Kreuzzugsaufrufe zu etwas geführt haben, 1233, 20.000 Soldaten, also Ritter und der ganze Tross dazu, überqueren die Weichsel und besiegen dann auch dieses Gebiet. Hier oben ist dann noch ein anderer Orden, der dann da, das ist der Schwertbrüderorden, die dann das Gebiet des heutigen Baltikums erobern und gemeinsam schaffen sie dann dort den Deutsch-Ordensstaat unter der Führung eines Hochmeisters. Also das war ein geistliches Staatswesen, das dann hoch effizient geleitet wurde. Und meine Frau und ich hatten jetzt die Möglichkeit, wir waren in Lettland und haben auf der Rückreise die Marienburg besucht. Und das ist schon gewaltig, ein gewaltiges Bauwerk, was da entstanden ist. Das war dann das administrative Zentrum dieses Deutsch-Ordensstaates. Also da wurden schon gewaltige Dinge geleistet, aber wenn man sich dann die geistlichen Hintergründe anschaut, das waren ja geistliche Orden, das waren Männer des Glaubens, die dann aber eben hochgerüstet als Männer des Schwertes da diese Kämpfe führten, die auch das Ziel hatten, das Evangelium zu den Putzen zu tragen. Nur wenn das die Art und Weise ist, wie das Evangelium kommt, ist es eben hochproblematisch. Und der Papst das dann mit solchen Aufrufen eben auch geistlich in einen Zusammenhang stellt und eine ewige Motivation damit verbindet. Ja, dann kommen wir jetzt zum vierten und letzten Punkt, Schlussfolgerungen für die Gemeinde, Schlussfolgerungen für die Kirche. Wir müssen zuerst einmal auch in Gesprächen über diese letztlich apologetische Frage, müssen wir von vornherein sagen, halt, schau genau hin, was ist der Unterschied zwischen Islam und Christentum? Und da hilft es einfach, auf Christus zu blicken und auf Mohammed. Vergleiche Christus und Mohammed und dann verstehst du schon, was der Unterschied ist. Und da muss man die Leute wirklich auffordern. Guckt euch doch mal das Leben von Jesus an. Lies in der Bibel und schau dir das Leben von Mohammed an. Bitte schau genau hin. Wie hat er denn gelebt? Was hat er denn gemacht? Was hat er denn gelehrt? Und so weiter. Und wirst du recht schnell begreifen, hallo, hier geht es um was fundamental anderes. Informiert euch, Leute. Also der Luther hat gesagt, ich will den Koran eigentlich ins Deutsche übersetzen, habe nur keine Zeit dazu. Die Leute müssen in Deutschland wissen, was das für ein Buch ist. Also schaut genau hin, guckt euch an, was der Mohammed gelehrt und gelebt hat und vergleicht es mit dem, was Jesus gelebt hat. Ja, diese Verse hatten wir eben schon. Blaise Pascal hat das mit einem ganz kurzen Satz, den könnt ihr euch merken, kann man im Gespräch gut irgendwo anbringen. Stimmt, Jesus ließ sich ermorden, Mohammed ließ morden. Das bringt diese beiden Glaubensrichtungen auf den Punkt. Das ist historisch bestätigt. Das kannst du durch die jeweiligen Bücher auch alles nachforschen und nachlesen. Ich erzähle euch keinen vom Pferd, das wisst ihr auch. Ja? Aber man muss es den Leuten heute sagen, weil die das nicht mehr wissen. Ja, die Christen sind genauso schlimm. Kreuzzüge, Rachepsalmen. Ja, aber sehen die Unterschiede nicht. Vergleiche Jesus mit Mohammed. Vergleiche die Bibel, die eben Neues Testament in einen Alten Testament in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang stellt, den es im Koran gar nicht geben kann. Und wenn, dann ist es also andersrum. Kommt der Krieg sozusagen als die Schlussaufforderung. Dann das Zweite, bedenke die historischen Zusammenhänge. Und das dürfen wir eben nicht vergessen, wie das der Spiegel tut. Der vergisst das auch nicht. Das wird halt nicht So wie wir das heute auch in der Presse immer wieder finden. Es wird eine Sache betont, die andere Sache wird klammheimlich ausgeblendet und unter Tisch fallen gelassen. Und prompt hast du ein verzerrtes Weltbild. Schon bald nach Muhammads Tod hatte sich gezeigt, welche ungeheure politische Stoßkraft in der neuen Religion lag, beflügelt von der Idee des Dschihad, des Heiligen Krieges, der sich von der christlichen Spielart grundlegend dadurch unterschied, dass er weder in der Theorie noch in der Praxis ein Verteidigungskampf, sondern vom ersten Moment an ein offensives Unternehmen war, stießen Araber in einer atemberaubenden Expansion nach Osten und Westen vor. Das ist von Anfang an drin und wir denken an die Kreuzzüge, die erst 1000 Jahre nach Abschluss des Neuen Testaments dann versuchen, einen Gegenstoß, der jämmerlich gescheitert ist, zu organisieren. Ja, durch Aufrufe des Papstes, die nicht in Ordnung waren, das muss man natürlich dazugeben und das ist dann der dritte Punkt. Ja, wir müssen auch das Unrecht der Kreuzzüge benennen und das sollte man in einem Gespräch auch tun. Es geht jetzt nicht um Whitewashing und sagen, okay, das muss man verstehen und so weiter, der Islam war so böse und so weiter, sondern man muss auch dann sagen, ja, das war aber auch eine Fehlentwicklung. Natürlich aus einer gewissen Not heraus geboren, wie ich es auch schon geschildert habe, dass das Papsttum die einzige Großorganisation war, die so einen Aufruf machen konnte, aber es war nicht ihre Aufgabe, weil das Evangelium es der Kirche nicht zubilligt, so einen Aufruf zu machen und solche Verheißungen des Evangeliums an den bewaffneten Kampf zu knüpfen, das geht nicht. Eben, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus hat es ganz klar gesagt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann würden meine Diener darum kämpfen. Deswegen haben die Kreuzritter hier unter der Verführung, weil die haben ja oft selber gar nicht in der Bibel gelesen, die wussten, was nicht drinsteht, die waren darauf angewiesen, dass sie richtig gelehrt werden, sie wurden falsch gelehrt. Also dieser Missbrauch des Evangeliums durch die damaligen Päpste, das muss ganz klar benannt werden. Epheser 6, Vers 10, da lesen wir von der geistlichen Waffenrüstung. Die sollen wir tragen. Geistliche Waffen, das Schwert des Geistes und den Helm des Heils und den Panzer der Gerechtigkeit, das sollen wir alles anziehen. Aber nicht das eiserne Schwert und nicht den eisernen Panzer und den eisernen Helm. Das ist nicht unser Kampf. Da hat man die Ritter verführt. So, und dann kommt Luther und er rückt hier jetzt im ausgehenden Mittelalter etwas gerade und zeigt, dass das Verhältnis Staat und Kirche, Kirche und Obrigkeit nochmal neu bedacht werden muss. Gerade auch in der Frage des Abwehrkampfes gegen den Islam. Denn 1529 stehen die Muslime nicht mehr in Anatolien, nicht mehr am Bosporus, sondern sie stehen jetzt vor Wien. 1453 fällt Konstantinopel. Diese gewaltige christliche Stadt, die wie ein Bollwerk dort lag, erobert. So, und jetzt stehen sie vor Wien. Und was machen wir jetzt? Also die Christenheit ist wieder in Aufruhr und fragt sich, wie können wir uns dem erwehren? Und jetzt kommt Luther in seiner Schrift und ich empfehle euch, das wirklich die zu lesen, vom Krieg wider die Türken. Es ist eine ganz wichtige Schrift, um den Islam zu verstehen, um das aus christlicher Perspektive richtig zu deuten und um auch die Aufgabenteilung, wer hat welche Aufgabe, um das richtig nachzuvollziehen, ist Luther Gold wert. Also ich lese euch das mal vor, hier diesen Abschnitt. Dieser Mann, damit meint er die Christenheit, soll nicht leiblich mit dem Türken streiten, wie der Papst und die Seinen lehren. Also geht zurück auf Papst Urban, ja, und dann die Geschichte seither durch. Noch ihm mit der Faust widerstreben, sondern im Türken Gottes Rute und Zorn erkennen, welche die Christen entweder zu erleiden haben, wenn Gott ihre Sünde heimsucht, oder gegen sie allein mit Buße, Weinen und Gebet fechten und ihn verjagen können. Merken wir uns das. Das ist der einzige Weg, um mit dem Islam fertig zu werden. für uns Christen. Buße, Weinen, Gebet. Wer diesen Rat verachtet, der verachte ihn immerhin. Ich will zusehen, was er dem Türken für Abbruch tun wolle. Er wird scheitern, so wie die Kreuzzüge im 13. Jahrhundert gescheitert sind, weil man diesen Rat eben nicht beachtet hat aus der Heiligen Schrift. Aber jetzt kommt's, und das ist hochinteressant. Der andere Mann, dem gegen die Türken zu streiten gebührt, ist Kaiser Karl V. Oder wer gerade der Kaiser ist. Denn der Türke greift seine Untertanen und sein Kaisertum an, welcher als eine ordentliche Obrigkeit von Gott eingesetzt, schuldig ist, die Seinen zu verteidigen. Und das ist hochrelevant für unsere Zeit. Hochrelevant. Ich erkläre hier abermals, dass man zuvor Buße tue und Gott versöhne. Nun kann ich kein Wunderzeichen noch besondere Gottesgnade über Deutschland erwarten, wo man sich nicht bessert und das Wort Gottes anders ehrt als bisher. Und wir mittendrin in unserer Zeit. Wir mittendrin. Ja, wie gehen wir damit um, dass wir eine Masseneinwanderung von Muslimen haben, die unsere Vorfahren noch versucht haben aufzuhalten? Wie gehen wir damit um? Und wir sehen, dass die Gemeinde hier in die Buße gerufen wird, weil es eine Route Gottes, eine Zuchtroute Gottes ist. Und wer versucht, das ohne Buße und Gebet und Weinen und Flehen aufzuhalten, wird es nicht schaffen. So Luther schon damals. Deswegen halte ich diese Schrift für ganz wichtig. Die muss man in unserer heutigen Zeit lesen, um auch in unserer Zeit die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das heißt natürlich auch, dass die Gemeinde das zum einen lebt, das zum anderen lehrt. Diese Inhalte müssen halt auch weitergegeben werden, damit sie verstanden werden und praktiziert und umgesetzt werden. So, deswegen der Schluss, kehrt um, nach Daniel 9, kehrt um und tut Buße. Ja, das ist unser Auftrag. Dann brauchen wir Gebet für die Obrigkeit, nach 1. Timotheus 2, damit unsere Obrigkeit Weisheit hat, das Richtige zu tun. In unserer heutigen Zeit. Grenzen kann man ja auch beschützen. Ja, da müssen wir beten. Uns muss gelehrt werden. Liebt eure Feinde. Wir haben keinen Auftrag, Muslime zu hassen. Wir haben einen Auftrag, sie zu lieben. Und ihnen viertens das Evangelium zu verkündigen. Also die Antwort auf die Islamisierung Europas ist die Evangelisierung der Muslime. Das scheint zwar aussichtslos, aber es fängt mit Gebet und Buße der Christenheit an. Fangen wir damit an, in unseren Gemeinden, wir persönlich. Luther hat uns gezeigt, dass das der richtige Weg ist, dass wir mit Buße und Gebet beginnen. Nur so können wir sagen, Deus lo vult, Gott will es. Nicht der bewaffnete Kampf, sondern das Gebet auf den Knien, der Kampf auf den Knien, da muss es beginnen. Möge Gott uns helfen. Amen.